Liebe Christiane, du erhältst den Weizenbaumpreis des Forums InformatikerInnen mit der Weizenbaum-Medaille für deine außerordentlichen Verdienste um die Informatik im gesellschaftlichen Kontext. Ich werde dich im Folgenden in der dritten Person ansprechen. Das FIF stiftet den Weizenbaum-Ehrenpreis in Erinnerung an den Wissenschaftler und Informatikpionier Professor Dr. Josef Weizenbaum, der auch zum Guru des gesellschaftlichen Engagements in der Informatik und der künstlichen Intelligenz geworden ist. Mit der Vergabe des Preises wollen wir nebst der Betonung der Bedeutung der Informatik für die gesellschaftliche Entwicklung auf die kritische öffentliche Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen und Artefakten der Informatik dringen. Christiane Floyd verdient unsere Weizenbaum-Medaille in vielfacher Hinsicht. Sie hat sich 1984 als Initiatorin und als treibende Kraft an der Gründung des FIF beteiligt und wurde zu dessen erster Vorsitzenden gewählt. Sie war eine der ersten, die auf die Einbeziehung des Menschen und des Sozialen in die informatische Arbeit bestand und ethische Gesichtspunkte und Verantwortungnahme für Softwareprodukte einforderte. Sie verdient ihn als erste Professorin in der Informatik im deutschen Sprachraum, als Pionierin in vielen Bereichen des Software Engineering, der partizipativen Softwaregestaltung und als Vorbereiterin der Open Source Bewegung. Sowie mit ihrem Engagement für Frauen in der Informatik und dazu auch als mit Josef Weizenbaum und Heinz von Förster befreundete Informatik-KI-Kybernetik-Kollegin. Schließlich und nicht zuletzt passt ihr beständiges Engagement ausgezeichnet in unser diesjähriges Tagungsmotto Selbstbestimmung in digitalen Räumen. Denn Entwurf und Modellierung, die in digitalen Räumen Selbstbestimmung ermöglichen, erfordert die Einbeziehung von Benutzenden und auch die von Nichtbenutzenden Betroffenen. Zu letzteren eine kleine Anekdote aus meiner Umgebung. Mein 93-jähriger Freund besitzt ein Seniorentelefon, das nicht smart ist. Er hat keinen Computer und keine E-Mail-Adresse. Mit seinem wachen Verstand, der alle Aktualitäten einschließlich der Passworte der digitalen Gesellschaft kennt, aber nichts davon je genutzt hat, und seinem unglaublichen Gedächtnis schlägt er jede Google-Nachschlagende. Und trotzdem sagt er, dass er kein Mensch mehr ist. Ein Mensch ist, wer sich beispielsweise für einen Corona-Test anmelden kann. Man geht in Wien zu einer Teststation, legt den Pass vor. Nach aller Datenaufnahme wird man nach der Handynummer gefragt. Was? Sie haben kein Smartphone? Dann können wir Sie nicht registrieren. Haben Sie wenigstens eine E-Mail-Adresse? Nein, auch keinen Computer. Tut uns leid, wir können Sie nicht testen. 3G, 2,5G, over. Diese Entmenschlichung zeigt exemplarisch, worunter man in den kapitalistisch verseuchten digitalen Räumen leidet. Unsichtbare, weit verzweigte Herrschaft, Wurzellosigkeit und Kälte, wie Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung feststellen. Sind wir so machtlos, gerade wir als InformatikerInnen? Keineswegs. Christiane hat immer wieder gezeigt, was wir tun können, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken sollen, worin unsere Macht als Profis besteht, und damit nun zu unserer Preisträgerin. Christiane Floyd ist in Wien geboren, studierte dort Mathematik und promovierte 1966 mit einem Thema aus der Algebra. Dann ging sie nach München, um bei Siemens an der Entwicklung eines Algol-Compilers mitzuarbeiten. Von 1968 bis 1973 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Stanford im KI-Projekt Dendral von Edward Feigenbaum. Danach ging sie als Leiterin des Bereichs Methodenentwicklung der Firma SoftLab nach München zurück. Sie hat dort maßgeblich die weltweit erste Programmentwicklungsumgebung Maestro mitentwickelt. Spätestens da fiel ihr auf, dass die Arbeit der Entwickler, ich verwende hier absichtlich nur die männliche Form, durch die Zentrierung auf Formales und Technik entfremdet war. Daher plädierte sie, dass Informatik keine reine Technikwissenschaft sein dürfe, dass Grundlagen aus den Sozial- und Geisteswissenschaften integriert werden und dass Entwickelnde und Anwendende in den Dialog treten müssten. 1978 erhielt sie einen Ruf an die TU Berlin, wo sie die Leitung der Gruppe Softwaretechnik übernahm. Mit STEPS, der Softwaretechnik für evolutionäre partizipative Systementwicklung, begründete sie die Einbeziehung der Benutzenden in den gesamten Softwareentwicklungsprozess. 1991 nahm sie einen weiteren Ruf an die Universität Hamburg an, wo sie ihre bahnbrechenden Arbeiten bis zu ihrer Pensionierung 2008 fortsetzte. Christiane Floyd hat ihr Fach Softwaretechnik in Forschung und Lehre einzigartig geprägt. Mit ihren genannten Anforderungen hat sie die Softwaretechnik maßgeblich beeinflusst und unter Einbeziehung sozialwissenschaftlicher, ethischer und philosophischer Gesichtspunkte beispielhaft ausgestaltet. Sie wurde entsprechend 2012 zur Honorarprofessorin der Technischen Universität Wien bestellt. 2017 erhielt sie die Ehrendoktorwürde der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik der Universität Paderborn. 2020 erhielt sie von der Klaus-Tschirer-Stiftung und der Gesellschaft für Informatik die Klaus-Tschirer-Medaille. Sie hat sich auch mehrfach die jährlich stattfindende Informatiker-Feminale als Dozentin mit unterstützt und sich an der Internationalen Frauenuniversität IFO Technik und Kultur beteiligt, woraus sich ein nachhaltiges Engagement für universitäre Informatik in Addis Abeba in Äthiopien ergab, dem sie sich bis heute widmet. Christiane Floyds Ideen trafen anfangs auf viel Unverständnis, sind heute im Fach aber weitgehend akzeptiert, jedoch in der Praxis keineswegs immer durchgesetzt. Für den ersten FIF-Rundbrief 1984 hat Christiane ein 10-seitiges Positionspapier verfasst mit dem Titel »Wo sind die Grenzen des verantwortbaren Computereinsatzes?« Während die Gründung des FIF ganz überwiegend auf der im Rahmen der Friedensbewegung geführten Diskussion um die unheilvolle Verflechtung von Rüstung und Informatik beruhte, hat Christiane weitsichtig den gesamtgesellschaftlichen Kontext im Auge gehabt und als Aufgabenbereich des FIF identifiziert. Sie nennt drei Kategorien. Grenzen des fachlich verantwortbaren Computereinsatzes sehe ich dort, wo Computer aufgrund eines verfehlten Vertrauens in die Leistungsfähigkeit von Programmen eingesetzt werden. Grenzen des zwischenmenschlich verantwortbaren Computereinsatzes sehe ich dort, wo Computer aufgrund einer verfehlten Gleichsetzung von Mensch und Maschine eingesetzt werden. Moralisch-politische Grenzen des Computereinsatzes schließlich sind dort zu ziehen, wo im Sinne Weizenbaums mit Computern versucht wird, was ohne Computer nicht gemacht werden darf. In ihrem Grußwort zum 30-jährigen Bestehen des FIF beschreibt sie das FIF als Kind des Kalten Krieges mit den Herausforderungen der Zeit, die sich nun aktualisiert als globalisierte Herausforderungen erweisen. Informatik und Rüstung, Informatik und die Arbeitswelt, Informatik und Datenschutz und jetzt ein Zitat. Als erste FIF-Vorsitzende habe ich ein Positionspapier über Grenzen des verantwortbaren Computereinsatzes geschrieben. Diese Prinzipien waren einfach und zeitlos. Doch die Erarbeitung von konkreten Gesichtspunkten dazu erfordert tiefgreifendes Spezialwissen, um anspruchsvolle Technologien kritisch zu würdigen, die Fähigkeit zu interdisziplinärer Arbeit und Kommunikation, das Aufzeigen von rechtlichen Rahmenbedingungen und politischen Durchsetzungsstrategien. Ich habe Sie bei mir, das Ende des Zitats. Ich habe Sie bei mehreren Tagungen zur Informatik und Gesellschaft erlebt, wo sie ihre gewichtige Stimme erhoben hat. Ich erinnere mich dabei an intensive Diskussionen um die Ausarbeitung und Wirksamkeit von ethischen Anforderungen. Was die sozialen Anforderungen an die Modellierung betrifft, haben wir damals unter anderem gefordert, dass Software niemals Entscheidungen treffen dürfe. Sie müssen immer dem Menschen überlassen bleiben. Nun sind leider Entscheidungsunterstützung und verdeckte Entscheidungen innerhalb von Plattformlösungen ein Thema unserer jetzigen Tagung geworden. Die Stimme des FIF ist zwar laut und wird immer lauter, aber immer noch in ihrer Reichweite zu beschränkt. Die viel größere Gesellschaft für Informatik unternimmt jetzt auch Anstrengungen, sich in Politik und Gesellschaft mehr Gehör zu verschaffen. Und die Arbeitsgruppen zur Informatik und Gesellschaft und Ethik bekommen innerhalb der GI mehr Aufmerksamkeit. Es ist höchste Zeit. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass die ersten zwei Professorinnen für Informatik im deutschen Sprachraum Österreicherinnen sind oder waren. Die dritte Professorin in Genf war Schweizerin und war von Hermann Maurer aus Graz betreut worden. In der Tat studierten in den 60er Jahren in Österreich zu einem Drittel Frauen Mathematik, während zur gleichen Zeit an den westdeutschen Hochschulen Mathematikerinnen Einzelwesen waren. In der DDR war das allerdings bis 1988 sogar paritätisch. 1989 aber ein Abfall auf 8%. Aus diesem Fach geschah jedoch die größte Wanderung bzw. Ausgründung, also ich meine das Fach Mathematik, Ausgründung in die Informatik. Diese Generation von MathematikerInnen und IngenieurInnen hat das Fach begründet und definiert, nachdem mit der zunehmenden Bedeutung von Programmierung und Software in der Industrie eine gezieltere Ausbildung erforderlich geworden war. Christiane Fleut hat ihr Fach im Sinne einer gesellschaftlichen Verantwortung für die Informatik aufgefasst, gestaltet und gelebt. Eine außergewöhnliche Persönlichkeit und ein großes Vorbild. Danke. Ich gratuliere dir herzlich. Ich bin fertig.
So, dann bitte ich jetzt die Preisträgerin nach vorn. Ja, natürlich. Genau, einfach hier hinstellen. Doch, Samson. So, dann gerne da hin und dann haben wir. Die wortwörtliche Weizenbaum-Medaille, die tatsächlich physisch existiert. Gerne in Obhut nehmen, solange wir hatten ja noch ein paar Worte angekündigt.
Ja,
ich habe noch Sache nehmen. Ja, ja. Ich lasse es in Blickentfernung. Genau. Dann haben wir kurz eine Minute, um hier die entsprechende Technik.
Achso, ja, aber ich bin. Was jetzt passiert, ist insofern offen, als ich in der unüblichen Position bin, dass ich zu viel zu sagen habe. weil ich kann, ich muss so etwas, also erstens möchte ich, ist eigentlich Britta zugeschaltet?
Ja? Britta hört, ja.
Also liebe Britta, ich sehe dich jetzt leider nicht mehr, aber ich danke dir für die wunderschöne Laudatio. Du hast mich ein bisschen sehr gepriesen, aber das ist ja dein Amt gewesen, das werde ich also mit Nachsicht. Und ich freue mich und hoffe, dass wir uns bald in Wien sehen. Du bist natürlich die eigentliche Nummer eins als Professorin von Informatik im deutschen Sprachraum. Du bist nämlich habilitiert. Ich bin es nicht. Also jetzt so. Nachdem ich diesen Dank abgestattet habe, möchte ich als erstes sagen, es ist für mich etwas außergewöhnlich Persönliches, dass ich vom FIF einen Preis bekomme, der nach Josef Weizenbaum benannt wird. Lieber Joe, als ich meinem Sohn erzählt habe, dass ich diesen Preis bekomme, hat er gesagt, das wird der Joe bestimmt gut finden. Wir waren viele Jahre befreundet. Also befreundet in dem Sinne, dass er diverse Male in der Familie bei uns war, also auch meine Kinder gekannt hat. Und wir kennen uns schon seit Amerika. Und ich könnte jetzt locker die ganze Rede über Joe Weizenbaum sprechen. Aber das wollen wir vielleicht nicht. Wichtiger ist es, dass ich über das was sage. Es ist ja schon herausgekommen, dass ich die Gründungsvorsitzende vom FIF, wenn ich ehrlich bin, war ich in die Vorbereitung nur sehr wenig involviert. Ich habe das schon erzählt. Ich war damals ja Professorin in Berlin und hatte eine große Arbeitsgruppe und mir am nächsten stehenden MitarbeiterInnen waren Reinhard Keil und Michaela Reisin. Und die waren eigentlich sehr unterschiedlich in ihrer Engagement-Ausrichtung. Also Reinhard war so aus der Berliner Sponti-Bewegung und Michaela Reisin war aus dem, von den Linken. Sie war eindeutig unter den Linken einzuordnen. Und einmal sind sie aber eben zu mir gekommen, alle beide, und haben gesagt, es wird jetzt geben, eine Bewegung, ein Verein wird gegründet für Engagement in Frieden. Und dann habe ich gesagt, das ist doch interessant, da trete ich gerne bei. Und dann haben sie gesagt, nein, darum geht es nicht, es geht darum, dass du Vorsitzende wirst. Ja? Und die entscheidende Sitzung, an die ich mich erinnere, war bei der GMD in Bonn. Also die Gründung des FIF, das wissen vielleicht ein paar Menschen von hier, war ja dezentral vorbereitet. Es hat in ganz Deutschland Gruppen gegeben, die aus der Friedensinitiative entstanden sind, aus der Friedensbewegung entstanden sind. Neben der Berliner Gruppe, die mir natürlich nahe gestanden ist. Ich bin verfahren. Es ist einfach. Bitte? Was habe ich denn Böses gemacht? Also, aber es ist immerhin zu bemerken, dass die Technik erst schief geht, wenn ich dran bin. Also es gab ja Gruppen, ich erinnere mich an Gruppen in München, wo wir sind, in Darmstadt, bei der GMD, in St. Augustin, in Hamburg, in Bremen, in Frankfurt. Und das sind nicht alle. Ja, es tut mir jetzt leid, wen ich nicht erwähnt habe. Es waren einfach viele Gruppen. Und die haben sich immer wieder eben zusammengetan und vernetzt. Und es hat keinen zentralen Ort gegeben damals. Ja, also wir hatten auch die längste Zeit kein Büro. In der Zeit, wo ich beim FIF war, gab es kein zentrales Büro, gab keinen Ort. Und so haben wir bei dieser, von dieser Sitzung an angefangen, die Arbeit aufzubauen. Und ich bin also zurück nach Berlin. Und natürlich war Weizenbaum von vornherein der Ehrenvorsitzende. Das war ja in aller Sinn. Und wie ich in Berlin angekommen bin, habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Ich bin keine Friedensaktivistin. Und ich möchte irgendwie diese Arbeit in diesem neuen Verein auch prägen. Und dann habe ich mir eben ohne Rücksprache mit Michaela und Reinhard vorsichtshalber überlegt, ich möchte jetzt etwas schreiben. Und dann habe ich dieses Papier geschrieben. Und das war ja ein großer Erfolg zu meiner großen Freude. Und ich möchte jetzt einen Hintergrund von, warum ich das gemacht habe, skizzieren. Ich wollte eigentlich mehreres erreichen. Ich wollte erstens dem Pfiff eine Richtung geben, die in der Informatik verortet ist und nicht gegen die Informatik. Es gab damals viel Informatikkritik, die der Informatik gegenüber feindlich war. Das wollte ich ausdrücklich nicht. Und zweitens, ich wollte nicht einer Ideologie mich verpflichten, egal welcher, und auch nicht einem Anti-Amerikanismus, der ja sehr stark auch damals latent war. Das wollte ich also auch partout nicht. Ich wollte also eine innerfachliche Diskussion fördern. Das war mir wichtig. Und deswegen war für mich auch eine besondere Befriedigung dann erreicht, wie die Gesellschaft für Informatik ein Jahr später mein Papier als Stellungnahme im Informatikspektrum abgedruckt hat. Ja, das, also für mich war das so die Etablierung des FIF als in der Informatik. Ja, und das war mein wesentliches Anliegen. Das Zweite ist, Britta hat ja schon gesagt, dass ich diejenige war, die das Thema des FIF erweitert hat. Also ich habe darauf bestanden, dass und gesellschaftliche Verantwortung dazukommen soll. Das haben die auch gemacht. Das Kürzel FIF hinwiederum kommt nicht von mir. Das ist ja auch eine sehr gelungene Schöpfung. Das kommt von Peter Löhr, von einem Kollegen von mir auch aus Berlin, der im Vorstand damals war. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass das Pfiff ist ja eindeutig ein Kind des Kalten Krieges und ist natürlich auch in den ersten 5 Jahren und dann noch ausstrahlend über die Wende hinaus ganz eingebunden gewesen in die Thematiken, die damals aktuell waren. Wir haben stark mitgearbeitet mit anderen wissenschaftlichen Initiativen über Verantwortung. Und da ging es immer wieder um den Atomkrieg und es ging immer wieder um unsere Rolle in der Welt zwischen Ost und West, in Vermittlung von Friedensinitiativen über die Grenzen hinweg. Und auch da haben wir uns aktiv beteiligt. Wir haben auch versucht, die Arbeit des FIF zusammenzubringen mit der wissenschaftlichen Arbeit. Ich kann da natürlich nicht für alle Gruppen sprechen, aber ich sage jetzt etwas, was ich in Berlin gemacht habe. Wir haben im Jahr 85 in Berlin eine große Konferenz veranstaltet, eine wissenschaftliche Konferenz unter dem Titel Theory and Practice of Software Development. Und wir hatten damals im Rahmenprogramm eine Diskussion über Verantwortung angesetzt. Ich vergesse, wie sie geheißen hat. Und haben dort ein hochrangiges Panel gehabt von internationalen Vortragenden. Das war prunkvoll, ja. Das war wirklich sehr, sehr gut besucht. Und besonders in Erinnerung habe ich dieses Panel deswegen, weil im Saal unter den vielen, vielen Teilnehmern einer saß, der den ich nicht als großen Verantwortungsträger eingeschätzt habe. Das war nämlich David Parnas. Und David Parnas wurde kritisiert bei der Gelegenheit, dass er Berater war bei der US Navy, ja. Und er hat vertreten die Auffassung, dass eine Wissenschaftler fachlich kritisieren sollen, also nicht auf gesellschaftlichen, ideologischen Gründen, sondern mit fachlichen Argumenten. Und das war natürlich in Berlin waren die Hälfte der Leute politisch engagiert, die wollten das nicht hören. Und das Eindrucksvolle war eben, nur ganz wenige Wochen danach hat Parnas seinen berühmten Brief publiziert, mit dem er die Mitarbeit bei der SDI-Initiative verweigert hat, mit rein fachlicher Begründung. Und diese fachliche Begründung ist ja in viele Lehrveranstaltungen eingegangen, weil sie so hochwertig ist. Und vielleicht sollte ich als Anekdote sagen, dass mit das Schönste, was mir heute passiert ist, ganz in der Früh finde ich eine E-Mail von David Parnas, der mir gratuliert zu meinem Preis. Also das, ich weiß auch, dass das Pfiffin auch ausgezeichnet hat, und er offenbar liest da auch die Mails, die er kriegt über den Pfiffverteiler, also bleibt uns verbunden. Und ich habe dann auch mitgemacht, wir haben auch mitgemacht bei einem ganz großen Kongress in Hamburg, der aber unter der Regie der Naturwissenschaftler stattgefunden hat. Und dann vielleicht das Allereindrucksvollste, was ich als Pfiff mitgemacht habe, war erst nach der Wende. Aber ich sollte noch vorher, vor der Wende sagen, wir haben uns auch verbündet mit den Initiativen in den USA, mit der CPSA. Da war ich auch noch maßgeblich beteiligt. Und aber nach der Wende oder im Zuge der Wende fand ja dieser wunderbare Kongress Challenges statt, dessen langen Titel ich vergessen habe. Und dieser Kongress war so außergewöhnlich, weil er eine Zusammenarbeit war zwischen Ost- und Westpolitikern, Wissenschaftlern, nicht eben nicht Politikern, Wissenschaftlern. Und es war wie eine Erlösung. Man hat sich so vorgetastet, ja, auf die andere Seite. Man hat sich ja kaum gekannt. Ich persönlich hatte ja schon in Berlin eine Öffnung mit Klaus Fuchs-Kitowski bewirkt. Das war auch ein wichtiger Teil der Arbeit des FIFs. Aber das war im Kleinen. Aber bei diesem Challenges-Kongress, wo wir in Leningrad, ja, auf einem Organisationsmeeting waren und dann die Leningrader nach Berlin gekommen sind, das war schon sehr, sehr besonders. Ich habe da einen Vortrag gehalten über Ethik in der Wissenschaft, alles im Auftrag des FIF noch. Für mich hat dann mein aktives Engagement im FIF geendet mit meinem Umzug nach Hamburg. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Stadt Hamburg weniger politisch ausgerichtet ist als die Stadt Berlin. Das wird man, glaube ich, sagen dürfen. Und insofern war auch meine Gruppe weniger in diese Richtung orientiert. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich stärker in Projekte gegangen bin. Und wenn Sie jetzt noch die Geduld haben und das Interesse, würde ich Ihnen erzählen wollen über mein jetziges Projekt in Äthiopien. Das haben wir so ausgemacht. Okay? Wenn der Hunger nicht zu groß ist. Es ist ja schon da. Also Sie sehen hier, dass meine Präsentation auf Englisch ist. Ich habe die übrigens auch im erweiterten Rahmen des FIF gemacht, bei dieser Initiative Digital Humanism, wo das FIF auch eine der tragenden Veranstaltungen war. War eine Konferenz letztes Jahr im September, wo ich auch online vorgetragen habe und die Technik kläglich versagt hat, weil sie gewusst hat, ich bin dran. Und Sie sehen, es sind hier drei AutorInnen. Die erste, ja, ich sollte sagen, sind beides aus Äthiopien, die beiden anderen, und sie haben beide bei mir promoviert, das ist ein Ehepaar. Sie habe ich kennengelernt durch die Internationale Frauenuniversität. Also es ist tatsächlich ein Ergebnis, ein indirektes der Internationalen Frauenuniversität. Man würde sie einordnen in Information Systems, sehr stark community-orientiert, und er ist stärker in Software Engineering, und so haben sich ihre Kompetenzen verteilt. Wir haben das ich habe diese Präsentation genannt, The Potential of ICT for Development. ICT for Development ist ja eine Wortschöpfung der Vereinten Nationen, die damit ausdrücken wollten, die Bedeutung der Technologien für die Entwicklung, ja, und aufgerufen haben, Technologien gezielt für Entwicklung einzusetzen. Aber das ist natürlich wunderbar, aber es ist eine sehr abstrakte Vision. Es kann sozusagen alles sein. Bill Gates mit seinem One Laptop per Child kann sagen, ich mach das. Aber wenn jemand sagt, er unterstützt die Wirtschaft in Südafrika, kann er auch behaupten, er macht das. Und was ist eigentlich jetzt der eigentliche Kern? Und wir haben also versucht, in diesem Projekt für unsere Zielgruppen eine Verbesserung zu schaffen, aber auch gleichzeitig ein Forschungsansatz für ICT for Development aufzuzeigen. Ja, das heißt also TEMAC, und man sieht jetzt viele Frauen mit kleinen Kindern, die sind alle aus dem Umfeld unseres Projektes, und die Langfassung ist Technology Enabled Maternal and Child Healthcare. Ja, also das spricht ja für sich. Es handelt sich hier um Mütter und Kinder im ländlichen Raum in Äthiopien, die meisten analphabetisch, und es gibt dort ein primäres Gesundheitssystem, aber zu Fuß und ohne Kommunikation ist es schwer zu erreichen. Das ist eine Kooperation gewesen zwischen Österreich und Äthiopien. Die Johannes Kepler Universität hat den Antrag gestellt im Rahmen eines österreichischen Förderungsprogramms, das den schönen Namen APEAR hat, also Austrian Partnership Program for Education and Research. Österreich ist ein sehr kleines Förderland, aber dieses Programm finde ich ausgezeichnet, weil es eben eine Partnerschaft erlaubt und auch sehr stark eingeht auf die tatsächlichen Bedürfnisse, ich meine jetzt wissenschaftlichen Bedürfnisse der Partnerländer. Und also so ist das Leben, das traditionelle Leben in Äthiopien. In diesem Haus, das Sie sehen, in dieser Hütte, lebt die ganze Familie und manchmal auch Tiere zusammen. Es gibt manchmal eine zweite Hütte, die ein eigener Stall ist, aber es wurde mir erklärt, Kühe dürfen in dieser Hütte wohnen, jedenfalls Kälber, aber Esel nicht. Also Esel riechen zu stark. Und es ist also durchaus so, dass noch viele Menschen so wohnen, obwohl sie langsam anfangen, Häuser zu bauen, wo sie wenigstens eine eigene Küche haben. Weil das Gefährlichste ist ja, dass in diesen Rundhütten die Feuerstelle offen ist. Also in diesem Setting war unsere Absicht eben herauszufinden, wie können wir mit Informations- und Kommunikationstechnologien den Zugang zum Gesundheitswesen verbessern. Und wir hatten dabei verschiedene Zielgruppen im Auge. Hier sieht man schon eine Projektmitarbeiterin, die mit einer der Frauen, mit der wir gearbeitet haben, mit einem Handy arbeitet. Denn das war einer unserer Zielgruppen. Wir hatten also ein Pilotprojekt in der Nähe einer äthiopischen kleinen Stadt namens Butajira. Und wir haben wirklich alle Methoden, die mir lieb und wert sind, die ich auch zum Teil selbst entwickelt habe und die von meinen Promoventen dann weiterentwickelt wurden, angewendet. Also da wurde mit Partizipation gearbeitet, da wurde mit ethnografischen Methoden gearbeitet, da wurde mit Prototyping, mit Versionszyklen, also alles, hat sich alles wunderbar bewährt. Und wir hatten also drei Zielgruppen. Die erste Zielgruppe war die Mütter. Und denen haben wir eine App entwickelt, die Basisinformationen über Gesundheitsprobleme im Reproduktionsbereich gibt. Wir hatten sogenannte Health Extension Workers, also Außendienstmitarbeiterinnen in Gesundheitsstellen in den Dörfern, die ein ganz gering ausgebildet sind, aber den Kontakt mit den Müttern oder mit den Familien aufrechterhalten müssen. Und die angebunden sind an Gesundheitszentren, wo es Fachkräfte mit einer Schmalspur medizinischen Ausbildung ist, die aber ziemlich gut ist, ja. Und der Wunsch der Regierung ist, dass die Mütter eben in diesen Health Centers entbinden gehen. Und wenn man weiß, vor was für einem Hintergrund das ist, dann ist das sicher eine Verbesserung zu dem, was bisher war. Und wir hatten dann eine Interventionsstudie, wo wir die Wirkung dieses Systems untersucht haben. Und ein Teil unseres Projektes, das hat sich am Anfang gar nicht mit Absicht ergeben, aber in Zukunft würden wir das als ganz wichtig hochachten. Die gesamte technische Arbeit wurde von Äthiopien durchgeführt, in Äthiopien. Das hat den Effekt, dass jetzt, wo das Projekt vorbei ist erstmal, also wir haben ja einen Folgeantrag gestellt, dass jetzt, wo das Projekt vorbei ist, das gesamte Wissen, die gesamte Kompetenz in Äthiopien bleibt. Ja, also auf jeden Fall indirekt weiterwirken wird. Also das war uns sehr wichtig. Und wir haben also zu danken, wir sind hier nur auf diesem Papier nur 3 AutorInnen. Das ist mehr oder weniger unsere größte Projektgruppe. Wir haben vor allem also unseren Kollegen an der Universität Linz zu danken, die hier alle drauf sind. Da geht es um Pomberger, Sammetinger und Oppelt. Wir haben ein großes interdisziplinäres Team in Addis Abeba gehabt, geleitet von meiner Promovendin Rahel, das ist die mit dem türkisen T-Shirt, und ihr Mann, der Softwareentwickler, ist der steht. Und wir haben sehr gut zusammengearbeitet mit den Autoritäten, und außerdem war die Projektführung dieses APEAR-Projekts ganz außergewöhnlich nett. Die ist auch drauf in der Mitte. Also mich kann man im roten Rock bewundern. So, was haben wir für eine Vision? Und das Interessante ist, wir haben eigentlich 3 Visionen. Ja, 3 vernetzte Visionen. Die offenkundige Vision ist, wir möchten gerne die Gesundheitsversorgung verbessern für die Zielgruppen. Wir möchten ihr Empowerment stärken, ja, also ihr Wissen über ihren eigenen Körper, über ihre eigene Gesundheit. Das ist natürlich unser Hauptziel. Aber wir haben eben noch andere Ziele. Wir möchten auch ICT for Development fördern, ja. Wir möchten also, dass dieses TEMAC ein Modellprojekt ist oder war. Ich meine, es ist ja jetzt in der ersten Stufe fertig. Und wir möchten eben die Capacity Building machen, sowohl in Forschung wie auch in der Softwarekompetenz. Also wir haben, das sind Menschen, mit denen ich arbeite, die sowohl in der akademischen Lehre wie auch in der Praxis ziemlich viel zu sagen haben und auch Kurse machen, so Weiterbildungskurse. Und da ist dieses Projekt jetzt eben als Beispiel eingesetzt. Und wir wollen dadurch eine nachhaltige Forschungsgemeinschaft schaffen. Also wenn das weitergeht, dann geht es darum, einen Studiengang aufzubauen in ICT for Development, ja, wenn wir das Projekt weitermachen können. Das alles ist eben dazu da, um so etwas wie Entwicklungsinformatik beispielhaft aufzubauen. Wir sind natürlich nicht die Einzigen auf der Welt, die das machen, aber das ist eben unser Ansatz, unser Beitrag. Mein Beitrag, wie ich so bin, ist, dass ich einen Forschungsansatz aufgezeigt habe. Und ich habe ganz früh diese Research Dimensions ins Spiel gebracht, die dann aber auch immer stärker uns bewusst waren. Wir haben 3 Research Dimensions. Die eine habe ich genannt ICT-Enabled Community Empowerment. Darum geht es ja letztlich. Also eine Gemeinschaft soll gestärkt werden durch Einsatz von ICT. Ja? Und um das zu gewährleisten, brauchen wir sowas wie Contextualized ICT Design. Und das kann natürlich verschiedene Art von Technologien sein, sowohl Neuentwicklung wie auch Adaption. Und letztlich Und das war am Anfang nicht so klar, wurde aber immer klarer. Die dritte Dimension ist eben die Wissensdimension. Also es geht hier, wenn man die Lucy Sachment zitieren würde, geht es um situiertes Wissen, also Community Knowledge. Und das aber eben gestärkt wird oder geschaffen wird durch eben ICT-mediated Contents. Also hier, was sind da Fragen? Im Community Empowerment gibt es immer dieses as is und as might be. Also die Hoffnung, dass Menschen zusammen mehr erreichen können, als wenn sie isoliert und machtlos sind. Und natürlich gibt es auch Interessenskonflikte zwischen Männern und Frauen oder Müttern und Töchtern und zwischen der Politik und der Praxis. Und wir haben auch unsere eigene Rolle reflektiert. Also das ist ja abgestuft. Also es ist ja so, dass natürlich, wenn ich ja oder irgendeiner von meinen österreichischen Kollegen die Szene betritt, dann ändert sich ja sowieso alles einfach durch unser Erscheinen. Ja? Also wir sind die Ferengis und die Hauptsorge von den Leuten ist dann, ob wir das Essen vertragen oder ob es überhaupt gut genug ist für uns. Und nur wenn wir weg sind, dann können eben die Äthiopier mit denen arbeiten. Aber auch, es ist aber auch ein himmelweiter Unterschied zwischen den Äthiopiern aus der Stadt und den Äthiopiern vom Land. Ja, da ist ein ganz großes Gefälle. Aber im Contextualized ICT Design, da wurde also wirklich aufbauend auf Steps gearbeitet und es wurde dann auch versucht, aus den kulturellen Praxis heraus mit Ethnographie die Bedürfnisse zu ermitteln und dann eben entweder Technologie zu adaptieren oder neue zu entwickeln. Und hier haben wir eben beim ICT-Mediated Knowledge Enhancement haben wir die Schritte erstmal, dass man das bereits existierende Domänenwissen überhaupt findet. Ja, also es gibt ja nicht, bei uns ging es ja um diese Informationen über Schwangerschaft und Geburt und so weiter. Da gibt es so also meterweise Produkte von der WHO, die vom Ministerium alle schön säuberlich archiviert sind. Und da muss man natürlich sich genau dran halten. Aber so wie sie sind, sind sie völlig untauglich für den Zweck, weil sie eben nicht für die Zielgruppen sind, weil sie nicht klein sind, so dass sie auf einer App vermittelt werden können oder und so weiter. Also dieser Design war wichtig und dann darauf aufbauend das Entstehen von Community Knowledge. Und wir haben eben auch dann natürlich Forschungsansätze verwendet und wir haben eben einerseits mit ethnografischen Ansätzen gearbeitet und andererseits eben mit diesem Reflective Steps, was eine Weiterentwicklung von Steps ist, haben wir eben Contextualized Design gemacht. Und das Knowledge Enhancement, also das Lernen, hat sich abgespielt sowohl in der partizipativen Systementwicklung, wie auch bei der Einführung der Technologie, wie auch bei der zur Kenntnisnahme des Domänenwissens letztlich, nicht? Also es war schon, man muss sich klar machen, dass schon das Benutzen eines Handys für eine analphabetische Frau ein riesiger Schritt ist, ja, ein riesiger Schritt. Und ich habe auch gemerkt, mit welcher Begeisterung die das gemacht haben, ja, das war für sie ein Triumph. Und wir haben natürlich diese Apps gemacht, so dass man nur mit Bild und Ton folgen konnte. Aber man hat auch die Schrift gesehen. Und diejenigen, die lesen konnten, die haben dann so richtig Silbe für Silbe mitgelesen. Ja, also es war ganz, und die anderen haben, der eine hat gesagt, ich muss das jetzt auswendig lernen, damit ich das in der Müttergruppe weitersagen kann. Ja, also so, war das sehr eindrucksvoll. Und die Methoden, die wir also verwendet haben, wie schon gesagt, war Collaborative Ethnography. Und da wurden also die kulturellen Praktiken gelernt und leider habe ich kein Foto, aber unser aller Lieblingsbild, und das war eine wahre Begebenheit, ist, dass eine von den Projektmitarbeiterinnen gegangen ist und Wäsche gewaschen hat mit der Frau im Dorf. Ja? So sehr hat sie sich, man nennt das immersing in the cultural practices, also so stark hat sie das gemacht. Hier, das war natürlich nicht immer so, man hat schon noch ein bisschen abstrakter gearbeitet. Und natürlich immer den Fokus auf die Gesundheitsbildung der Mütter und der Health Extension Workers und der Health Centers. Und Contextual Design, wie ich schon gesagt habe, ist im Wesentlichen alles, was ich immer schon gern gehabt habe, Participatory Design, Prototyping, Version-Oriented Development. Und das ist eben das Neue in Reflective Steps, Iterative Cycles of Design Critique Reflection, ja, also ganz fein. Das haben wir alles gemacht und was ist herausgekommen? Das ist also jetzt ein Screenshot von der App für die Mütter. So schaut das aus, es sind also sechs Gebiete und man kann dann anhand des Icons wählen, was man gerne haben möchte und das wird dann, kriegt man erst Feedback, ob man das wirklich will und dann drückt man noch einmal und dann kriegt man einen ähnlichen Screenshot, schon spezialisierter und auf der dritten Stufe kriegt man dann die Information. Also wir haben eine Plattform, das Gesundheitswesen unterstützt und dabei haben wir eben vor allem diese Android-App for Mothers, die allerbilligsten Handys unterstellt und die auch überhaupt nicht mehr mit dem Netz arbeitet, sondern die wird ein für alle Mal runtergeladen, sodass man keinen Netzzugang braucht, ja, um sie zu benutzen. Und das ist auch wichtig und es ist ja sogar schon der Stromzugang ein Problem. Wir mussten also auch solche Solar Chargers austeilen, damit man das überhaupt benutzen konnte. Und Mütter kriegen also vor allem die Information, aber sie werden auch erinnert, wann sie ihre Untersuchungen haben und wann sie die Entbindung erwarten sollen. Ja, weil die müssen ja dann 10 Kilometer zu Fuß gehen ins Health Center und dort müssen sie dann sollen sie auf die Entbindung warten. Aber wenn sie schon in den Wehen sind, dann können sie ja nicht mehr die 10 Kilometer zu Fuß gehen. Also solche Sachen. Dann haben wir also ein webbasiertes System für die Health Extension Workers. Die können lesen und schreiben. Die haben 10 Jahre Schulunterricht und 2 Jahre Ausbildung. Die haben auf jeden Fall Mobiltelefone und wir haben auch mit Tablets experimentiert. Und für die sind 2 große Neuerungen. Erstens haben wir ihnen diese gesamte Information vom Gesundheitsministerium mundgerecht aufbereitet, sodass sie sie alle am Handy mitnehmen können und nicht große Bücher schleppen müssen. Und zweitens können sie ihre Fallgeschichten anlegen am Handy. Sie können also die Daten erfassen und die werden dann gleich weitergeleitet ans Computer, ans Health Center. Das macht einen Riesenunterschied. Und dann haben wir letztlich ein klinisches Anwendungssystem, wo die Untersuchungen und die Behandlungen im Gesundheitszentrum eben auf einer geeigneten Abstraktionsebene zusammengestellt sind, sodass man da eben von der Schwangerschaft über die Entbindung bis zur Nachsorge gehen kann. Und das ist alles auf Pilotebene eingesetzt worden und ich könnte jetzt auch einen ganzen Vortrag halten über die Ergebnisse dieser Pilotstudie. Sie waren jedenfalls außerordentlich ermutigend. Jetzt komme ich schon zum Schluss. Der Stand ist jetzt so, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich im Klaren sind, dass es in Äthiopien einen wirklich ziemlich furchtbaren Krieg gibt. Wir haben gute Hoffnung, dass wir das Nachfolgeprojekt am 24. November bewilligt bekommen und es dann am 1. Januar wieder losgehen würde. Aber wie wir das in den gegenwärtigen Umständen machen können, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir noch nicht einmal angedacht. Ja, weil die Situation so akut, so besorgniserregend ist, sodass ich aber trotzdem diesen Vortrag gehalten habe, weil ich hoffe, dass es weitergehen wird. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.